Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 65. Schärfen Sie Ihre Werkzeuge, professionell ins Mikro sprechen. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein heutiger Gast verdient seit 30 Jahren. Ja, 30 Jahre, Sie haben richtig gehört. Sein Geld damit, dass er irgendwo in einem Mikrofon spricht oder genau dies anderen beibringt. Er ist ein Praktiker und erlebt die Kombination aus Selbermachen und Weitergeben. Seit 3 Jahrzehnten ist er Sprechwissenschaftler, er ist Trainer, er ist Coach für Stimme und optimale Sprechwirkung. Erst war er Dozent an der Leipziger Theaterhochschule, seit vielen, vielen Jahren ist er freiberuflich für Industrie und Medien tätig. Ebenso lange ist er Radiomoderator, er ist Sprecher, er ist Speaker, leitet TV-Dokumentationen, beispielsweise auf Arte seine Stimme, und er ist Station Voice fürs MDR-Fernsehen. Begrüßen Sie mit mir Thomas Lopau.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Mir macht Spaß, über mein Thema mal reden zu können. Und vor allen Dingen vor Leuten, die nicht sagen, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, mache ich selber beruflich.
Gerne, ich freue mich sehr. Kürzlich haben Sie mich zu einem Live-Gespräch für den MDR Sachsen eingeladen und da haben wir beide gleich Nägel mit Köpfen gemacht und uns für dieses Interview verabredet. Und heute dreht sich natürlich alles ums Mikrofon sprechen. Spannendes Thema für alle Podcaster, die sich dazu ein paar Tipps vom Profi wünschen. Vielleicht müssen Sie aber auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei einer Veranstaltung oder auch bei einer Tagung das Mikro in die Hand nehmen oder einen Mikroport aufsetzen. Viele von uns besprechen auch ihre Anrufbeantworter oder ihre Mailboxen mit einem Text und dann hören wir uns das an. Meistens finden wir auch dann das, was wir da hören, erstmal gar nicht so toll. Herr Lupo, jeden Tag. Wir kommunizieren ja eigentlich jeden Tag. Wir sprechen jeden Tag und darauf könnte man ja auch schließen, dass wir genauso einfach in ein Mikrofon sprechen könnten. Was sind denn die besonderen Herausforderungen, wenn ich meine Stimme aufnehme?
Wir können ganz einfach ins Mikrofon sprechen, normalerweise passiert da nichts. Aber was uns oft hemmt, ist, dass wir denken, das ist jetzt über ein technisches Medium übertragen, jetzt wird das irgendwie ganz besonders. Und dann kommt halt noch dazu, wird es dann hinterher angehört, wie zum Beispiel beim Anrufbeantworter. Viele können sich selbst nicht so gern hören dann. Oder es wird über Lautsprecher übertragen und dann gibt es manchmal auch noch so eine kleine Rückkopplung mit dem Saal. Dann ist das plötzlich so in der Welt. Dann ist das so offiziell und nicht mehr privat. Eigentlich ist unsere Kommunikation ja was Privates. Und wir lassen uns die ungern dann nochmal hinterher vorhalten. Ist auch so eine Geschichte, die Kollegen, wenn sie in den Radiosendungen neu anfangen, ob als Moderator oder als Nachrichtensprecher, erstmal lernen müssen, die eigene Stimme über den Kopfhörer zu hören. Weil diesen ersten Schwenker würde ich ganz gern drehen. Das ist nämlich das, was uns beim Anrufbeantworterbesprechen so sehr hemmt, dass wir dann erstmal noch kontrollieren, was haben wir denn gesagt und dann sagen, gefällt meine Stimme nicht oder so klinge ich doch sonst gar nicht oder Hilfe, ich klinge wie meine Mutter oder wie mein Vater. Und das hängt ja damit zusammen, dass wir uns, wenn wir uns hören, immer auch gleichzeitig über die Schwingungen des Schädels mithören. Also ich vergleiche das immer so, wenn ich das meinen Schülern dann sage, dann sage, stellt euch vor, ihr würdet im Inneren einer Gitarre wohnen, dann würde dieser Klang extrem anders sein, als wenn man außerhalb der Gitarre hört, was das Instrument macht, weil man das Mitschwingen des Schädels noch hört. Und das ist der Grund, warum wir uns alle grundsätzlich immer erstmal beim Selbersprechen viel tiefer, viel wärmer, viel voller anhören. Für uns. Und wenn wir dann das erste Mal mit so einer Aufnahme konfrontiert werden, das Gefühl haben, das ist blechern, das ist dünn, das bin ich gar nicht. Also das ist so dieser erste Aspekt, den man da immer mit beachten muss. Und das zweite ist, ja, so ein Mikrofon ist ein technisches Gerät und das ist unterschiedlich empfindlich. Wenn wir 50 Jahre früher reden würden miteinander, dann würde ich wahrscheinlich so mit Ihnen sprechen. Und das hängt damit zusammen, dass die alten Mikrofone einfach noch nicht so anfällig waren. Und wenn man dann solche Leute wie Theo Ring oder Heinz Rühmann in diesen alten deutschen Filmen sieht, mit den ersten Tonfilmaufnahmen später, dann wundert man sich, dass die immer mit so einer hohen, schrillen Stimme geschrien haben. Und das lag daran, weil einfach ein normaler, warmer Bass gar nicht zu hören gewesen wäre. Das wäre nur ein Grummeln gewesen. Heute haben wir wunderbare Mikrofone. Heute können wir eigentlich auch flüstern. Und trotzdem funktioniert das noch. Und ich spreche jetzt im Moment mit so einem ganz normalen Mikrofon, was einfach nur in den Computer eingebaut ist. So ein ganz, ganz kleines Miniteil. Und trotzdem ist die Qualität relativ gut. Also Theo Ling und Heinz Rühmann würden sich wundern, dass mit so einem kleinen Gerät überhaupt was übertragen werden kann.
Herr Lopau, macht das eigentlich einen Unterschied, wenn ich vor dem Mikrofon sitze oder wenn ich vor dem Mikrofon stehe? Also höre ich das dann hinterher in der Aufnahme?
Normalerweise ja, es sei denn, man weiß das und versucht gegenzusteuern. Also ich sitze im Moment und steuere entsprechend gegen, weil das Entscheidende ist, dass man den Bauchraum nicht eindrücken sollte dabei. Wenn man normal sitzt, also man sich mal vorstellt, kurz alle mal überlegen und mal selber sitzen, viele hören uns vielleicht auch im Auto und merken das jetzt auch, da hat man ja so plötzlich so ein Gefühl und weiß, ja stimmt, mein Bauch, der liegt so auf den Oberschenkeln und je nachdem, wie man nun anatomisch geformt ist, liegt da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und das engt natürlich alles ein. Und spricht man nicht mit dem Bauch, auch wenn man sagt, man soll in den Bauch atmen, man soll aus dem Bauch raus agieren, das sind ja alles solche Redewendungen, die schon ihren Sinn haben, weil die nämlich sagen, versuch mal alles, was du tust, möglichst weit vom Kehlkopf wegzubekommen, also sprich sämtliche Dynamik nicht aus dem Hals, sondern eben irgendwo aus dem Körper zu holen. Und wenn ich jetzt eingeengt bin durch Sitzen, dann wird mein Zwerchfell beeinträchtigt. Ich kann also nicht so gut diese Zwerchfellbewegung, die ja dazu führt, dass die Lunge sich locker mit Luft füllt und damit müssen eben die Organe im Bauchraum ausweichen. Das funktioniert dann im Sitzen nicht so gut. Und das führt dazu, dass ich versuche das mal zu simulieren, vielleicht hört man es ja ein bisschen, dass ich dann ein klein wenig eingeengter und eingespannter fühle. Und eben jetzt löse ich das wieder, diese Lockerheit, der Klang dadurch auch beeinträchtigt wird. Ist ein irrer Effekt, den kann man für sich mal ein bisschen ausprobieren. Sagen wir mal so, hier, wir sind ja unter uns. Man hört zum Beispiel, wenn jemand von der Toilette antwortet, dann klingt ja etwas beklemmend. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass man eben da in dieser Sitzhaltung logischerweise ist. So, und jetzt ist Stehen also die bessere Wahl, weil in dem Moment, wo ich stehe, ist das Becken in einem anderen Winkel, also es kippt so ein bisschen nach vorn. Der Bauch kann, also alles, was im Bauchraum ist und die Bauchdecke kann locker nach vorne fallen und ich habe im Bereich Lunge genügend Platz zu atmen und das ist nicht mehr eingeschränkt. Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, im Prinzip, weil ich nenne das immer Sitzstehen. Das ist vielleicht ein Wort, was ich dafür erfunden habe. Wenn man jetzt mal das Experiment macht, jeder, der jetzt gerade Gelegenheit hat, das ein bisschen zu variieren, kann es ja mal probieren und sich ein bisschen mehr auf die vordere Stuhlkante setzt, ein Bein, meist ist es das linke, nach vorne stellt, sodass das so einen normalen Winkel hat, als wenn man gleich aufstehen möchte. Und jetzt das rechte Bein unter den Stuhl setzt, so richtig so weit wie möglich nach hinten, ohne dass es kippelig wird. In dem Moment merkt man, dass das Becken vom Sitzen auch nach vorne kippt und der Bauch plötzlich nach vorne Platz hat zu agieren. Und in dem Fall habe ich genau denselben Effekt, den ich auch im Stehen habe. Ich habe nämlich den besseren Winkel im Becken. Ich habe damit alle Möglichkeiten, dass die Bauchdecke auf Exkurs gehen kann und damit letztendlich das Zwerchfell oben arbeiten kann. Und das, wenn ich schule, also wenn ich Kollegen im Rundfunk schule oder wenn mich mal ein Podcaster fragt, wie sitze ich denn hier, ich kann nur sitzen, dann empfehle ich immer dieses Sitzstehen, weil man dann trotzdem aufgerichtet ist und man merkt es auch noch ein bisschen das Brustbein. Die Tänzer sprechen vom dritten Auge, als hätte man auf der Brust vorne noch ein zusätzliches Auge. Das richtet sich auch gleich wieder so ein bisschen auf, ohne dass man überspannt, verspannt ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Vielleicht die Anekdote dazu. Ich bin dazu verdammt worden, das herauszufinden für mich selbst, weil mein allererster kleinerer Nebenjob beim Studium noch, als ich Sprechwissenschaft studiert habe, war Industriewerbefilme zu besprechen. Also so für irgendwelche Messen, der Kondensator XYZ hat diese folgenden Parameter und so weiter und so fort. Also diese langweiligen Dinge, wie man sie heute vielleicht im Baumarkt manchmal noch so vorgespielt kriegt, ne? Wenn man vorbeiläuft und so ein kleiner Monitor am Regal irgendwas über einen Staubwedel erzählt. Sowas in der Art. Und das musste ich sprechen in einem ganz, ganz kleinen Tonstudio. Die hatten keine richtige Tonkabine, sondern unter der Treppe des Besitzers im Keller waren dann mit dicken Samtvorhängen so ein bisschen akustisch ein Raum geschaffen worden. Und das war echt unter der Treppe. Da konnte kein Mensch stehen. Ich musste also sitzen. Und da habe ich mich da so ein bisschen drauf eingerichtet und habe dann später mit den Kollegen in der Theaterhochschule, als ich dort als Dozent gearbeitet habe, habe ich mich daran erinnert, weil die in irgendeinem Stück auch beim Sitzen so ein Gefühl hatten von eingeklemmter Stimme. Und dann kamen wir wieder drauf und haben dann zusammen eben entwickelt, ja logisch, das ist ja anatomisch nachvollziehbar, was da passiert. Und ich habe das sozusagen für mich selbst nochmal selbst erfunden. Also ich bin nicht der Erfinder des Sitzstehens, aber ich habe es halt.
Ah, großartiger Tipp. Großartig, weil ich sitze jetzt tatsächlich auch gerade eingequetscht. Jetzt eine ganz andere Frage. Und zwar, es gibt ja und da muss ich tatsächlich auch meine Unwissenheit jetzt, die werde ich jetzt gleich unter Beweis stellen. Heißt es Popschutz oder Ploppschutz? Und zweite Frage, wofür brauche ich den?
Ich fangen wir mit der zweiten Frage an, ja. Diesen Schutz, der vor allen Dingen die Explosivlaute, also sagen wir mal alles, was mit P, ich mache das mal besonders deutlich, sowas, also gerade das P, wenn die Explosivlaute auf der ersten Ebene sind, ne? Die und dann noch so ein L oder irgendwas dazu. Da kommt ein kleiner Luftball raus. Auch das kann man wieder ausprobieren. Einfach mal die Hand vor den eigenen Mund halten und dann so ein Wort wie Plaster zum Beispiel sagen. Dann merkt man, dass beim ein richtiger Luftball auf die Hand trifft. Und dieser Luftball trifft natürlich auch auf die Membran des Mikrofons und macht dort eben einen Effekt. So wie ein Windgeräusch auch, wenn man draußen aufnimmt und plötzlich mal so eine Windböe kommt und man hört dann dieses Puh, 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 so wie so ein Schlag, wie so ein Knall. Weil das Mikrofon natürlich diese Luft genauso wahrnimmt, wie sie den normalen Schalldruck wahrnimmt und sogar noch stärker. Und um das zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diesen Luftball quasi zu zerteilen, zu zersplittern. Weiß nicht, ob jemand schon mal, ich bin immer ein Freund von bildhaften Vorstellungen, wenn man sich also vorstellt, ich halte irgendwas hoch, was wie ein Tennisschläger ist, aber extrem scharf und werfe dort jetzt zum Beispiel einen Apfel drauf mit Wucht, dann würde der in dem Moment in ganz, ganz kleine, wunderbare Schnitzel zerspringen, weil das dann aufgeteilt wird. Und diese kleinen Einzelschnitzelchen könnten mich nicht mehr so treffen, als wenn mir jemand den Apfel ins Gesicht schmeißen würde und dann hätte ich eine dicke Beule. Das ist das Prinzip. Es wird also, dieser Luftball wird aufgesplittert. Und dafür gibt es verschiedene Varianten. Was wir alle kennen, ist dieser einfache Schaumstoff, den man da so davor machen kann. Das kennt man aus dem Fernsehen vor allen Dingen, wenn Politikern oder Künstlern Mikrofone unter die Nase gehalten werden, dann hat man diesen Schutz obendrauf. Da ist dann meist noch das Senderlogo. Es ist also auch ein Marketinginstrument. Das ist nicht einfach nur Schaumstoff. Man kann also nicht einfach irgendeinen Schaumstoff ins Mikrofon wickeln, sondern der ist akustisch so ausgeklügelt, dass dort drin sich quasi dieser Schall, der normale geht durch und dieser Luftball, der wird eben so zerteilt, dass er nicht mehr stört. Ist auch gar nicht so billig, so ein Schaumstoffüberzieher für das Mikrofon. Die zweite Möglichkeit ist, dass man dann im Mikrofon selber auch sowas Ähnliches schon hat, dass also vor der Membran nochmal so eine kleinere Schicht, auch so Spezialschaumstoff eingebaut ist. Und dann haben ja die Mikrofone in der Regel einen Drahtkorb. Und dieser Drahtkorb sorgt auch schon mal dafür. Und was man auch vielleicht manchmal schon gesehen hat bei professionellen Tonstudios, da wird wie so ein Strumpf davor gezogen. Man hat also etwas, das hat so ungefähr die Größe eines Kosmetikspiegels, bisschen kleiner, hat auch so einen Schwanenhals dran. Und da drauf ist ein Material, das ähnelt tatsächlich einem Nylonstrumpf. Und das federt auch also ein bisschen diesen Luftball auseinander. Und damit wird der Pop- oder Plop-Geräusch, und das ist die Antwort auf Teil 1, es geht nämlich beides. Also beide Begriffe sind richtig, weil es ja letztendlich lautmalerisch ist. Man will ja irgendwie sagen, diese Hilfe, um dieses wegzubekommen. Und dann hat man überlegt, wie heißt das? Das heißt Pop, und im Deutschen sagt man gerne auch Plop-Schutz, weil jetzt Pop-Schutz eventuell missverständlich sein könnte, einfach mal von der Semantik.
Ah, okay. Wenn ich ein Mikro in der Hand habe, wie weit sollte ich das von meinem Mund entfernt halten? Was empfehlen Sie da? Gibt es Richtlinien oder kommt es immer ganz aufs Mikro an?
Ja, danke schön für diese Brücke, weil es kommt tatsächlich aufs Mikrofon an. Es gibt unterschiedliche Bauarten. Jetzt bin ich kein Techniker. Ich habe den Vorteil, wenn ich im Radio oder auch beim Fernsehen spreche, in den Tonstudios oder für Werbung, dann bin ich natürlich nicht selbst auf dieses Mikrofon angewiesen, da das Richtige rauszusuchen. Das steht schon da. Das hat ein Techniker mit Sachverstand ausgesucht. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Bauarten. Wir kennen vielleicht noch die Variante, wenn man selber mit einem Mikrofon zum Beispiel in so einem Anrufbeantworter, ganz am Anfang sagten Sie, wenn man einen Anrufbeantworter bespricht, noch die alten Plastikkisten, die wir vielleicht noch irgendwo stehen haben, da war in der Regel nur so ein kleiner Schlitz und ein ganz, ganz kleines, einfaches Mikrofon. Und da kennt man den Effekt, ist man weiter weg, dann hört man plötzlich sehr viel Raum und sehr viel Hall und die Stimme ist ziemlich dünn. Geht man näher ran, wird die Stimme voller. Das ist also ein Effekt, der eigentlich universell so ist. Geht man zu nah ran, dann hat man zum Beispiel bei diesen ganz kleinen Billigmikrofonen das Problem, dass das, wo sie eingebaut sind, mitschwingt und dass dann technisch eine Verzerrung eintritt. Das muss man so ein bisschen herausfinden für sich. Und ich bin, wie gesagt, technisch nicht so begabt. Wenn sich da eine Frage aufstellt, habe ich zum Beispiel Kollegen, ein Startup aus Dresden, die sich für Podcast interessieren, dort jetzt also da richtig gute Sachen machen, Einfachton, die dann verschiedene Mikrofone haben, sagen, pass auf, wenn wir in einem Raum sind, der so und so strukturiert ist, akustisch, dann ist so ein Mikrofon gut. Und wenn das aber jetzt mehr eine Tonstudio-Atmosphäre hat mit einer guten Akustik schon, dann nimmt man so ein Mikrofon. Also man muss immer so ein bisschen auch von seinen räumlichen Bedingungen und wie häufig man sowas nutzt und wie viel Geld man ausgeben will. Aber da gibt's auch genügend Möglichkeiten, sich im Netz zu informieren von Fachleuten, die einem genau erklären, welches Mikrofon für welche Anwendung gut ist. Faustregel ist, Es gibt sogenannte Kondensatormikrofone, die haben eine Speisung von außen, da muss man selber nicht so kräftig reinsprechen. Die werden oft in Situationen benutzt wie Hörspiel oder Tonaufnahme im künstlerischen Bereich, wo vielleicht ein Instrument sogar gar noch mit im Raum aufgenommen wird. Da ist man in der Regel weiter weg und die nehmen den Klang des gesamten Raumes auf. Haben natürlich dann auch den Nachteil, dass sie viele Störgeräusche nebenan mit aufnehmen. Und dann gibt's die dynamischen Mikrofone. Da geht man näher ran. Und jetzt war für mich früher immer so die Faustregel, jawohl, Reportermikrofone und sowas, die draußen sind, sind wahrscheinlich dynamisch. Auch die Mikrofone, die wir auf der Bühne kennen, wenn wir mal gefragt werden beim Stadtfest oder woanders oder bei einer Firmengeschichte, die man in die Hand nimmt. Da ist die Regel so, je näher ich die rannehme, desto voller wird meine Stimme. Und wenn ich es nicht ganz, ganz nah mache und dann diese Windgeräusche, Ploppgeräusche, über die wir gerade gesprochen haben, zu stark sind, dann ist dort eigentlich immer angesagt, so nah wie möglich. Wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite, die nicht so Mikrofonerfahrung haben, sage ich immer, diese Mikrofone, diese Handmikrofone auf der Bühne, nehmt sie in die Hand wie eine Eistüte, als wenn ihr gleich dran lecken wollt und haltet sie euch so nah wie möglich an den Mund, dass sie noch nicht an den Lippen direkt kleben. Aber je näher da man dran ist, desto besser klingt das. Diese anderen Studiomikrofone, die Großmembran-Kondensatormikrofone, da muss ich nicht so nah ran, da ist das sogar gar nicht so zielführend. Da reicht ein Abstand, da ist für mich die Faustregel, wenn ich die Finger und so ganz weit wegspreize, als wenn ich als Kind mal so eine Trompete simulieren wollte mit der Hand. Ne? Also Daumen ganz weit weg und kleiner Finger ganz weit weg, dann habe ich ungefähr einen Abstand von so 15, 20 Zentimeter. Und der ist bei diesen Studiomikrofonen eigentlich immer der ideale Abstand. Klammer auf, auch da gibt es Unterschiede. Ich habe im Vorfeld, weil ich schon ahnte, dass so eine Frage kommt, nochmal geguckt, wie eigentlich diese Mikrofone sind, die wir beim Radio nehmen. Und dann habe ich gemerkt, guck an, als ich 10 Jahre lang bei einem jungen, also bei MDR Jam, bei einem jungen Sender war, da hatten wir Mikrofone Electro Voice R20 für die Fachleute, die uns jetzt gerade anhören. Das sind DJ-Mikrofone, die kamen aus Amerika. Die wurden damals eingeführt erst im Rundfunk, als die Afroamerikaner in die Shows kamen, weil die meistens dieses Hello, here's my brother und so ganz laut geschrien haben. Und die Legende, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die Legende, die ich mal gehört habe, ist, dass die damalige Studiotechnik darauf nicht eingestellt war. Das hat immer verzerrt, das war, die Techniker sind da verzweifelt. Und dann hat man gefunden, dass bei diesen großen Brassbands, die Tubas, also die Dinger, die man sieht, wenn in Amerika Volksfest ist, 4. Juli, die immer zugehängt sind, damit die Bonbons nicht reinfliegen, diese ganz großen Dinger. Wenn so eine Band einen Tonabnehmer brauchte, dann hatten die eine bestimmte Art von Mikrofon reingehängt, die sehr unverwüstlich waren. Und das sind dynamische Großmembranmikrofone. Und die konnte man wirklich so besprechen, wir haben immer aus Spaß gesagt, die kann man sich quasi fast in den Hals rammen und die funktionieren dann immer noch. Sind dann sehr unempfindlich. Und das hat den Effekt, dass die dann aber sehr, man hat so dieses Gefühl, dass der Sprecher ganz, ganz nah an einem dran ist. Aha. Und so ein DJ, also so ein modernes, junges Programm hört, dann hört man das oft, dass die so, und so ganz, man hat das Gefühl, ja, ist fast schon umarmt von denen. Während eher Kulturradio, was ein bisschen sanft sagt, bitteschön, wir haben hier etwas, das können wir Ihnen anbieten, hören Sie doch mal zu. Das hat dann oft diese andere Art von Mikrofone, wo daneben noch ein Geiger stehen könnte und auf seiner Geige wunderschöne, ganz leise eine Melodie spielt und die würde genauso subtil übertragen. Und deswegen muss man immer schauen, welcher Einsatzzweck, welches Mikrofon. Aber als Sprecher habe ich, und jetzt schließt sich der Kreis zu der Eingangsfrage, habe ich natürlich immer die Möglichkeit zu gucken, was ist denn das jetzt für ein Mikrofon, den Techniker vielleicht auch zu fragen. Und dann weiß ich schon, aha, ist das also so ein dynamisches Mikrofon, dann kann ich näher ran. Ist das eher so ein Kondensatormikrofon, dann ist es sogar besser, ich bin ein kleines bisschen weiter weg auf diese ungefähr 20 Zentimeter. Und im schlimmsten Fall, wenn das Mikrofon mit Techniker kommt, dann sagt der schon, bitte, bitte, benutzen Sie es so. Aber wichtig ist immer, dass man in die Richtung der Membran spricht und dann eben zuschaut, dass man nicht zu sehr ploppt. A, haben wir den Ploppschutz. Und auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei meiner eigentlichen Grundprofession, man kann natürlich sowas wie so ein PL auch selber ein bisschen. Also ich lebe in Sachsen, da gibt es den Ort Plauen. Das ist, wenn wir Verkehrsfunk-Themen haben, also sprich Stau auf der Autobahn, ist Plauen relativ oft dabei. Und da habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, dass man dieses Aspirieren, nennt sich das, was man nach dem Explosivlaut P hat. Also das P höre ich ja auf der einen Seite, weil die Lippen sich trennen und so eine kleine Explosion drin ist. Ich höre aber vor allen Dingen diesen Luftball, der danach kommt. Also P, 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 P. So, und wenn ich den ein bisschen reduziere und schneller im L bin, ne, dann höre ich diesen, es kommt der Luftball nicht mehr und es ploppt schon nicht mehr am Mikrofon. Also es macht einen großen Unterschied, jetzt hoffe ich, dass die Aufnahme nicht irgendwie springt, wenn ich simuliere, ob ich Plauen sage oder ob ich anders Plauen sage.
Oh ja.
Man hört den, trotzdem noch, dass ein P da gewesen ist, weil das L eben auch so eine Zehntelsekunde später erst losgeht, nachdem das P schon durch ist, während die Blauen gegen die Grünen und die Gelben, da habe ich eben das L, das stimmhafte L, schon direkt mit in der Explosion. Also während die Explosion vom B passiert, kommt das L schon mit, blau, 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 und es kommt keine Druckwelle. Dadurch ploppt ein BL nicht, aber ein PL ploppt. Und wenn ich jetzt so ein kleines bisschen in der Phonetik schraube und sage, ich benutze mal das PL fast wie ein BL nah dran, dann hat mein Hörer trotzdem das Gefühl, er hat das P gehört und er hat aber nicht diesen Knall, diesen Druck. Und so kann man eben zum Beispiel auch diesen Plopp-Schutz notfalls, wenn er nicht da ist, ersetzen. Oder was ich auch ganz gerne mal mache, wenn da so ein oller Gummiplopschutz ist, dann ist der manchmal auch schon ein paar Jahre dran. Und manchmal sieht er auch so aus wie ein paar Jahre dran. Dann nehme ich den gerne ab und sage mir, ich bin jetzt selbstverantwortlich dafür, die Aufgabe zu übernehmen, aber ich habe jetzt hygienisch ein schöneres Arbeiten. Und das kriegt man also auch hin. Also auch daran kann man üben und trainieren.
Ach, jetzt haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, wie das ist, wenn man nuschelt, wenn man dazu tendiert. Was können Sie empfehlen? Also zu laut haben wir jetzt schon.
Im Prinzip ist das genau das Thema, was wir gerade hatten. Also wenn ich den Plopschutz davor habe, dann nuschle ich quasi qua Technik, weil dieses Schaumstoffmaterial nimmt ein bisschen was von meiner Brillanz. Und wenn wir über Nuscheln sprechen, dann sprechen wir in der Regel über mangelnde Brillanz. Und die hat auf der einen Seite natürlich einen organisch-physiologischen Anteil. Also sprich, wie setze ich jetzt tatsächlich meine Organe ein? Wie genau wird die Zunge gestellt? Wie weit wird der Mundraum geöffnet? Und wie maulfaul bin ich oder eben wie genau bin ich? Das ist der eine Teil. Und wenn ich mit Leuten daran arbeite, dann versuche ich immer zweigleisig zu sein. Also ich versuche nicht nur zu sagen, so organisch ist das das eine. Ich mache jetzt eine Übung, die dann wie diese Fischers Fritze fischt frische Fische, was ein schönes Training, schöne Challenge ist, das zu probieren, solche Zungenbrecher, weil ich dann auf Genauigkeit gehe. Das Zweite, wo ich eigentlich den größeren Effekt sehe im Coaching, ist, dass ich über die Ansprechhaltung, über die Gerichtetheit gehe. Also ein Beispiel für mich ist, wenn jemand so zum Nuscheln neigt, dann versuche ich denjenigen immer mit dem Pinzettengriff erstmal dazu zu bringen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man also auch im Mundraum die Organe entweder eher so ein bisschen flach stumpf benutzen kann oder so stärker aufeinander aufgesetzt. Können Sie mit Pinzettengriff was anfangen?
Nee.
Wenn Sie in der Verwandtschaft kleine Kinder haben, die jetzt gerade so erst anfangen zu greifen und zu machen, dann gucken Sie mal hin. Das ist immer ein Entwicklungsschritt, dass die mit zwei Fingern etwas greifen können. So ein Taschentuch aus einer Box ziehen oder irgendwas oder ein Fussel von irgendwas aufklauben, Krümel vom Tisch runternehmen. Das ist dieser Pinzettengriff. Also sehr mit so spitzen Fingern, Zeigefinger und Daumen oder Mittelfinger und Daumen so zu nehmen, um irgendwas zu zupfen. Frauen kennen das auch, wenn so der Lieblingswollpullover anfängt, solche kleinen Knubbelchen zu kriegen. Ne?
Keine Frage.
Dann geht man so mit, versucht man mit zwei Fingernägeln so ranzukommen und das so ein bisschen vorsichtig abzuzupfen. Und wenn man dazu jetzt was spricht und da nach Möglichkeit Laute in der vorderen Mundhälfte, also in der ersten Artikulationsbasis, also so pst, pst, und ist also irgendwas, was ganz vorne passiert. Ist das denn wichtig, sowas in der Art? Ne? Und mache dazu so eine Zupfbewegung, als wenn ich dabei so kleine Dinger rausmache. Dann klingt das anders als wie, ist das denn wichtig, wo ich nichts mache? Oder ist das denn wichtig? Und dann kriege ich diese Brillanz hin. Weil Nuscheln ist eigentlich stumpf sprechen. Stumpf sprechen heißt, ich habe entweder mich noch nie so richtig dafür gekümmert oder höre vielleicht auch schlecht und kriege damit den Unterschied nicht mit. Oder es ist für mich nicht wichtig, weil ich vielleicht in meinem Umfeld mich ein bisschen grobmotorischer auch ausdrücke und das reicht. Oder aber ich brauche diese Genauigkeit. Und da geht eben über die Ansprechhaltung ziemlich viel. Anderes Beispiel, wenn ich einem guten Freund, gute Freundin, jemand so in meiner Peergruppe, in meinem Umfeld, sagen will, du Freundchen, mach das nicht. Besser, du lässt das. Also jemanden vor Schaden bewahren will, aber ich weiß genau, mit Druck und mit Befehl geht's nicht, sondern ich versuche dort eindringlich zu sein. Dann benutze ich genau diese Art von Präzision. So eine Art Pinzettengriff in der Artikulation. Dass ich sage, nein, wenn du das machst, geht's schief. Und dann spreche ich sehr weit vorn. Wir sprechen also im Rundfunk auch vom Vornsprechen. Das hängt damit zusammen, dass jeder Sprachlaut zwar so eine ziemlich genaue Idealstelle hat, wo er gebildet wird, wo also die Zunge zum Beispiel gegen das Gaumendach stößt oder ne, wie die Lippen geformt sind. Da gibt es so eine grobere Grundregel in der Phonetik und sagt, so sieht's gut aus, so ist es richtig. Das ist aber quasi nur so eine Momentaufnahme. Ja, so als wenn man beim Weitsprung den Sportler in dem Moment ablichtet, wo er also kurz vorm Eintauchen in die Sandgrube ist und sagt, das ist das ideale Bild. Der Sportler springt aber die ganze Strecke und jetzt kann ich so ein bisschen hin und her schieben und kann sagen, ich kann das weiter vorne, ich kann das ideale Bild suchen, wo schon der erste Sand hochspritzt. Das ist das perfekte Pressebild. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das so aus so einer Art Video rauszuschneiden, dann suche ich mir diese Stelle. Und so ähnlich können wir auch in der Artikulationspräzision sagen, der Laut hat quasi eine Von-bis-Artikulationsstelle. Und wenn ich mich dann versuche, dahin zu schulen und zu bewegen und zu trainieren, dass ich da immer die weit vorn mögliche benutze, dann habe ich so eine Brillanz in der Stimme, in der Aussprache. Und dann habe ich dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat über die Podcast-Technik, dann habe ich dieses Gefühl von, da berührt mich einer. Mhm. Da kaut mir einer ein Ohrläppchen an, wenn er spricht. Oder eben dieses, ja, man ist so ein bisschen hinter der Milchglasscheibe und spricht dann eben Dinge so für sich hin und wer sie haben will, der hat sie und wer nicht, der hat sie nicht. Und dann ist es eben brillant.
Toll. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Den zweiten Teil meines Interviews mit Thomas Lopau hören Sie hier wieder in 2 Wochen. Wenn Sie Thomas Lopau erreichen wollen, ganz einfach, seine Homepage lautet www.lopau.de. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit UE, eintragen können. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen, wenn Sie mich auf Instagram besuchen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich ebenfalls, wenn Sie mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder hier in 2 Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.